Grusel, Wusel, Heiterkeit. Ihr habt es geschafft, oder du hast es geschafft, lieber du Hörer, Bruno. Liebe Hörerin. Du hast unser Halloween-Special angemacht. Und mal schauen, ob du es bereuen wirst oder nicht. Wir fangen einfach mal direkt
an. Ich hab dich jetzt schon bereut nach dem ersten Spruch.
Wir beginnen mit der, das ist ein Special und das ist ein bisschen Freestyle-mäßig. Wir bringen euch heute Geschichten näher, wo uns anders wurde. Heißt, wenn du jetzt in Halloween-Stimmung bist und du hörst dir diese Folge an, weil du Bock hast auf schaurige Geschichten, dann bist du hier genau richtig. Deswegen, ich droppe einfach mal meine Content-Notes, weil was ich mitgebracht habe, ist sehr viel Blut, Stalkerei und Haut, die einem abgezogen wird. Also es wird brutal und ekelhaft. Maxe, was sind deine Content-Notes, beziehungsweise nicht Content, doch Content-Warnings?
Ja, was ist meine Content-Notes? Wir sprechen natürlich auch drüber, was uns Angst macht, also wo wir uns in die Hose scheißen. Und bei mir ist das sowas wie verfolgt werden, Sachen, die einfach uncanny sind. Ich werde Aliens und Geister ansprechen, Martin. Body Horror, sowas in die Richtung.
Jawohl. Gibt es irgendwas, was du zuletzt gelesen hast, jetzt ganz aktuell frisch? Vielleicht auch irgendeine Alltagsszene, wo du dir dachtest, oh Jesus, das macht mir Angst?
Ich bin irgendwie diese Woche tatsächlich, also in der Woche der Aufnahme, irgendwie in so eine kleine True Crime Ding reingestolpert. War normalerweise nie mein Ding, weil das irgendwie so ist mir zu real. Ich mag gern so übernatürliche Sachen, aber irgendwie, ich hatte noch 3 Tage Urlaub, die habe ich genommen und habe ich auf einmal auf YouTube so, irgendwie bin ich in so eine True Crime Rabbit Hole gefallen. Und eigentlich, genau genommen, sind Menschen viel gruseliger als alles andere, was wir uns vorstellen können. Das ist das, also das fand ich jetzt nicht gruselig oder nicht schlimm oder so, aber halt so eine morbide Neugier. Ich glaube, da können mir alle True Crime Fans da draußen zustimmen. Das ist halt einfach irgendwie, was ich denke, warum machen Menschen sowas?
Und warum macht Fantasie manchmal sowas? Weil das Schlimmste ist, wenn man in irgendwelchen Situationen ist, und es ist eigentlich nicht schlimm, aber das Gehirn macht diese Situation schlimm. Um das zu erläutern, pass auf, ich war neulich im Homeoffice und dann hat hier einer vom Strom geklingelt, der muss da die Dinger prüfen, die Werte musste er ablesen und dafür muss er in den Keller. Und ich war halt da, hab dem unten aufgesperrt und hab gemeint, der soll halt einfach klingeln, wenn er dann geht, dass ich wieder zusperren kann. Und dann hat er das gemacht und dann gehe ich runter und bei uns ist es halt wirklich so ein uralter Keller und du guckst erstmal so eine schmale Treppe runter ins Dunkel und das Licht war aus. Und eigentlich musste ich nur zusperren, ich musste eigentlich nicht mal reingucken, aber ich habe trotzdem die Tür aufgemacht, um zu gucken, ob noch einer da ist. Und ich dachte mir, wie abgefuckt wäre das, wenn er da jetzt immer noch wäre und irgendwie lauert. Ne? So völlig sinnfrei, weil warum sollte der das machen? Aber das Gehirn hat sich automatisch diese Geschichte ersponnen, so, was ist, wenn es nur ein Trick ist? Ne?
Achso, hat gesagt, er hat geklingelt und hat sich wieder runter versteckt, weil er, keine Ahnung, deine Nase essen will.
Ja, genau,
wegen sowas. Deine Nase klauen will, er macht so und sagt, haha, und dann rennt er ins Dunkel und du musst hinterher.
Ja, genau, und plötzlich fällt die Tür hinter mir zu, ne, es ist ganz dunkel. Ja.
Und dann sagt der Erzähler, um seine Nase wieder zu bekommen, musste sich Martin seinen größten Ängsten stellen.
Ja, immer der Nase nach ins Dunkel. Aha, hervorragender Anfang. Es geht um Horror, es geht um Beispiele, die uns Angst machen. Und Max, ich würde mit einer Sache anfangen. Die passt, finde ich sehr gut, weil Halloween, zu Halloween-Zeit findet man ja immer in den Drogerien und überall plötzlich Kostüme. Mhm. Und ich sage, es passt sehr gut, weil eins davon ist Vampire. Man sieht überall Vampirschminke und Vampirzähne und so. Und passend zu diesen Outfits eben habe ich ein Buch dabei, nämlich Stephen King, Brennen muss, ich sage immer Salem, aber ich glaube, es heißt Salem. Und das ist das, habe ich nachgelesen von, fand ich spannend, ist das zweite Buch von Stephen King, das veröffentlicht wurde, was er aber auch vor Carrie geschrieben hat. Und das kam, lass mich lügen, 1975, 1976 kam das raus, ist also auch schon 50 Jahre alt fast. Und da geht es eben um Vampire. Das habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren das Buch gelesen. Deswegen ist der Inhalt nicht mehr ganz so im Gedächtnis, was übrigens auch großer Horror ist, wenn man älter wird, dass man immer mehr Sachen vergisst und sich nichts mehr so gut merken kann. Ich lese mal kurz vor, ich bin mal so frei. Als erfolgreicher junger Romanschriftsteller kehrt Ben Mears an den Ort seiner Kindheit zurück, um in der Abgeschiedenheit dieser ruhigen amerikanischen Kleinstadt ein Buch zu schreiben. Fast gleichzeitig taucht ein Unbekannter auf, der für sich und sein Kompagnon ein seit Jahrzehnten leerstehendes Haus mietet, dessen einzige Besitzer auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen war. Und wieder geschehen seltsame Dinge. Nachts brennen geheimnisvolle Lichter im Fenster, ein Hund wird ermordet, ein Kind verschwindet. Punkt, Punkt, Punkt. Und wir beginnen mit dem Horror. Der Autor Ben Mears möchte in diesem Ort sozusagen so sein Kindheitstraumata endlich loswerden, verarbeiten. Und dieses angesprochene Haus, das da gemietet wird von diesen Unbekannten, in der Kindheit vom Autor war es so, dass das war schon immer so ein Spukhaus. Und der Autor ist da nämlich als Kind rein und der Besitzer, der da gewohnt hat, der hat sich erhängt. Und der Junge hat diesen Menschen so baumeln sehen und das hat ihn halt traumatisiert. Und dann hat er den Ort verlassen und kommt jetzt eben wieder, um sich diesem Haus zu stellen. Und eigentlich will er da rein, aber es ist schon vermietet an diese 2 Unbekannten. Und das ist jetzt kein allzu großer Spoiler, weil diese Geschichte ist ja schon ewig alt und man weiß, es geht um Vampire. Und das für Halloween habe ich diese Vampirgeschichte rausgesucht, weil ich finde, das ist eine ultra geile Vampirgeschichte, weil sie vieles anders macht als Vampirgeschichten. Und weißt du was? Sie bringt Vampire in die Realität. Also das ist jetzt so, Twilight ist ja so eine Romance und da kommen dann plötzlich Wölfe und alles. Da ist so ein bisschen Fantasy-like. Sobald irgendwas mit Vampiren zu tun hat, spielt es oft in der Vergangenheit und es gibt immer ein Schloss, wo der Vampir immerhin zurückkehrt und dann stirbt man irgendwann dieses Schloss oder so. Und hier sind Vampire in einer Kleinstadt und das hat so ein bisschen Walking Dead Vibes, weil dann immer mehr Vampire auch in den Häusern wohnen und so eine kleine Gruppe letzter Instanz, sage ich mal, sich versucht, gegen diese Vampire zu wehren.
Sind die dann menschlich oder sind das mehr so Bestien?
Nee, die haben dann noch schön menschliche Züge, ne? Haben dann aber halt entsprechende Fähigkeiten und haben Blutdurst und so. Und die Kinder verschwinden und so und die Angst ist real. Und du verfolgst quasi Menschen in einem Dorf. Ich habe auch vorhin den Satz gelesen, dass Stephen King versucht hat, anders als bei Bram Stoker, hier so die Angst des kleinen Mannes in dieses Buch zu packen. Ne? Kannst dir richtig gut vorstellen, wie wäre das, wenn jetzt bei uns hier Vampire wären, ne? Und du kannst nicht unterscheiden, wer ist Mensch, wer ist Vampir. Und deswegen finde ich diesen Vampirroman von ihm so gut, weil da auch so dieser Ort so düster ist und du hast so Nachbarn schwafeln was und du kannst keinem trauen und so. Richtig gut umgesetzt. Also wenn ihr Bock habt auf einen Vampirroman zu Halloween, dann ist das eine Empfehlung, die ich euch sehr ans Herz lege.
Also es ist halt dann so ein bisschen quasi so uncanny. So alles wirkt normal, aber es ist nicht normal.
Ja, genau. Und dann kommt da plötzlich noch so ein Pfarrer dazu, der sich dann auch so ein bisschen auskennt. Seine Kirche spielt eine große Rolle. Und dieser Pfarrer taucht viele Jahre später in der dunklen Turmreihe wieder auf, was ich cool gemacht finde. Mhm. Und ich meine, dass es sogar so ist, dass er beim dunklen Turm in irgendeinem Teil, da machen die so eine Schatzkiste auf und da liegt dann dieses Buch und der Pfarrer wundert sich so, warum da seine Geschichte in diesem Buch drin steht und ist komplett verstört, was das soll. Dadurch bricht er so der Stephen King so ein bisschen die vierte Wand, indem er seine Geschichte in noch ein anderes Buch gepackt hat.
Das ist cool, ja. Ich musste da jetzt auch tatsächlich an eine Geschichte von Lovecraft denken, und zwar Der Schatten über Innsmouth. Da geht es auch um einen Mann, der fährt halt in so einem Küstendorf. Ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her, dass ich die gelesen habe. Mit dem Zug. Und da kommt er auch in so ein Dorf, wo die Leute halt irgendwie auch so komisch sind, so ein bisschen lethargisch und alles. Und sie sehen so ein bisschen komisch aus und du weißt auch nicht, was los ist. Und dann wird es halt Nacht. Und dann sind das halt wie so Fischwesen auch, die aus dem Meer kommen und so. Das hat mich da jetzt auch dran erinnert, dass halt alles irgendwie so, okay, es wirkt alles relativ noch, es ist nichts schlimm hier, aber alles wirkt irgendwie off. Alles ist so, irgendwas passt hier nicht. Und dieses Gefühl mag ich gerne so generell. Also wenn Sachen normal wirken, aber sie sind es nicht. Es ist nur so ein bisschen komisch. Und dass du halt so ein Gefühl hast von, ich will hier eigentlich nicht sein, aber es ist noch nichts Schlimmes passiert.
Es baut sich dann auch erst langsam auf. Dann kommt so der erste Vampir, der erste Typ, den sie eigentlich für tot halten. Und auf einmal ist der weg. Ja. Und so. Ja. Und gegen Ende eskaliert es dann immer mehr, weil es dann auch, sag ich mal, eine Art Chef-Vampir gibt, der so das alles steuert. Und es wird stellenweise sehr brutal und insgesamt ist es richtig King-like, also diese Schreibe, die der da an den Tag klingt, da merkst du richtig, wo der herkommt. Und das fand ich cool. Ja, das ist Vampir. Also das hat nicht so diese romantisierten Vampire, wie man sie kennt. Ich finde, nee. Punkt. Das ist nichts rum. Ja, das ist Horror, das ist Angst. Das ist einfach Stephen King in seiner Blüte.
Das heißt, Stephen King in seiner Blüte vor 50 Jahren mit seinem zweiten Buch.
Ja,
ich würde dann bei Lovecraft einfach bleiben. Du hast es auch mal versucht mit einem Lovecraft-Buch, ne? Du hast da keinen Zugang gefunden.
Das war eins seiner berühmtesten, das war das mit den Bergen.
Die Berge des Wahnsinns.
Ja, genau. Das ist also mit so die berühmteste Geschichte, was ich dann im Nachhinein gelesen habe. Also das ist. Und ja, es ist schon sperrig. Also da lässt man sich auch was ein.
Ja, das ist, also ich habe hier jetzt auch mal beispielhaft hier die namenlosen Kulte. Das sind so Kurzgeschichten von ihm. Die sind etwas zugänglicher als seine Romane, weil du sie halt einfach leichter in leichteren Häppchen lesen kannst. Und das sind halt so, ich meine, die meisten kennen Lovecraft. Da geht es halt um so große Götter, ne, um Sachen, die man nicht begreifen kann. Und die Menschheit ist unendlich dumm und so weiter und so weiter. Das muss man mögen. Ich meine, er ist ein Begründer des modernen Horrors oder ein Mitbegründer des modernen Horrors. Und es ist aber heute schon schwer. Also wenn man da jetzt einfach so wie du rangeht und sagst, ich probiere das jetzt mal aus, könnte es ja abstoßend sein, weil es halt doch sehr verworren ist. So, also ich finde den Stil von ihm wahnsinnig geil, weil der so, halt so, der ist so, der ist überhaupt nicht zugänglich, aber das macht es so gut, weil dieser Stil schon so fremdartig wirkt, dass das an und für sich schon komisch ist, dass das jemand geschrieben hat. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Und wenn man da jetzt einfach mal so Zugang finden will, dann sind seine Kurzgeschichten tatsächlich relativ gut zugänglich, weil sie halt eben eine bestimmte Länge haben und du musst dich nicht durch die Berge des Wahnsinns quälen, weil die Storys von ihm, die sind manchmal auch recht langsam vom Pacing her, da geht es auch mehr darum, so ein bisschen in diesem Horror, wie er ihn beschreibt, in diesem Schreibstil, darin aufzugehen.
Ja, eins haben wir ja schon rezensiert, diese Manga-Variante von, wie heißt es denn?
Ich weiß nicht, welche Geschichte das war, aber mit dem Sohn und dieser Familie.
Ja, genau, da hat man schon richtig gemerkt, so, alles ist irgendwie
Ja, genau, es ist genau auch das, es ist alles irgendwie komisch. Na, ich kann mal hier kurz eine kurze Passage, ich habe jetzt random hier eine Geschichte aufgeschlagen, ich glaube, das ist der Ruf des Cthulhu sogar. Und ich kann ja mal eine ganz kurze Passage vorlesen, wie der sich so liest, wenn ihr da draußen nicht wisst, wie seltsam dieser Stil von ihm ist. Das Ding kann nicht beschrieben werden. Es gibt keine Worte für solche Abgründe kreischenden und uralten Wahnsinns, solch grausigen Widerspruch zu aller Materie, Energie und kosmischer Ordnung. Ein Berg, der ging oder wankte. Großer Gott! War es da noch ein Wunder, dass auf der anderen Seite des Erdballs in diesem telepathischen Augenblick ein talentierter Architekt dem Wahnsinn erlag und der arme Wilcox im Fieber raste? Das Ding von den Götzenbildern, die grüne ekelhafte Brut von den Sternen war erwacht, um ihr Recht zu fordern. Die Sterne standen wieder günstig und was ein uralter Kult nicht zu leisten vermocht hatte, hatte nun eine Gruppe nichtsahnender Matrosen versehentlich getan. Nach Vigintillionen von Jahren war der große Cthulhu wieder frei und raste vor Lust. Ne, das ist so, ja.
Das ist auch bei der Berge des Wahnsinns so, dass er so immer die Figuren Sachen sehen lässt, die sie nicht beschreiben können, weil es halt so noch nirgendwo irgendwo gesehen war. Und das löst Panik aus, weil die nicht wissen, wie die das eben vor Ort handeln sollen. Und die finden ja bei Berge des Wahnsinns jetzt ja auch diese Aliens, irgendwie so Körper, die sie nicht bewerten können und so. Und das macht denen allen fürchterliche Angst. Und zudem sind die ja auch noch in der Kälte und eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit und so. Und auch da, die sehen den Cthulhu und können es nicht bewerten. So, was ist das? Es macht einem einfach nur Angst.
Ja. Und das ist cool, das kann der halt, aber das ist halt heute nicht mehr zeitgemäß. Wir sprechen gleich noch über The Diary of Frederick Aschenbrenner, was ich geschrieben habe, wo ich mich von Lovecraft habe stark inspirieren lassen. Da habe ich den Stil auch ein bisschen angepasst, weil du kannst so ein Buch heute nicht mehr schreiben. Hm. Das Ding ist 100 Jahre alt, Pi mal Daumen, und damals, der hat ja damals schon veraltet geschrieben, der Lovecraft. Das war ja damals schon nicht mehr modern. Und deswegen, aber wenn man da Bock drauf hat, da auch so wie du sagst, wenn du irgendwas lesen willst, was so out there ist, dass man es nicht beschreiben kann, dann ist Lovecraft unbedingt was für euch. Und ich glaube, mit so einem Kurzgeschichtenband, ich meine, das ist jetzt ein Hardcover, das ist auch schon älter, das ist vom Fester Verlag hier unten. Das habe ich mir vor 15 Jahren oder so oder sogar noch länger her mal gekauft. Vielleicht gibt es die heute auch irgendwie als Softcover. Um da mal einfach reinzuschnuppern, wie Lovecraft denn so ist, ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache. Punkt. Ja, genau.
Ich habe noch eins von ihm. Ich weiß, sagt ihr irgendwas mit Katzen? Kann es sein, dass er irgendwas mit Katzen gemacht hat?
Die Katzen von Ulta.
Ja, ich glaube, das habe ich noch. Ja.
Martin, das ist jetzt gruselig, weil ich habe das Buch aus dem Schrank gezogen und da ist hier das Bändchen drin.
Ah ja, das ist nicht geprobt.
Nein, das ist nicht geprobt. Das ist wirklich so.
Das habe ich noch von ihm. Vielleicht lese ich das noch. Deswegen hatte ich das mit den Katzen im Kopf. So, aber gab es da nicht noch eine Story? Junji Ito hat,
ja. Ja? Hier ist auch die Farbe aus dem All drauf. Das ist auch so ein Ding, wo den Leuten Farbe aus dem All Angst macht. Und da gibt es einen Film mit Nicolas Cage. Da geht es um so Farmer, wo dann auch so eine Farbe aus dem All kommt und alles wird wahnsinnig. Da gibt es einen Film mit Nicolas Cage, der ist tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Der ist noch gar nicht so alt, 2018, 2019, so um den Dreh. Also falls ihr lieber was nicht lesen wollt, sondern sehen wollt als Film, die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage ist auch, das ist ein guter Film, den habe ich gesehen.
Nicolas Cage, da gab doch so eine Phase, da war der irgendwie in jedem Film drin.
Ja. Ich mag ihn auch nicht so unbedingt, aber da war es ein guter Film. Der passt auch diesen Wahnsinn, weil der Nicolas Cage einfach so, keine Ahnung, so dezent am Wahnsinn wandelt, da passt das auch sehr gut.
Wahnsinnig ist auch, was hier in diesem Buch passiert. John Katzenbach, Das Opfer. Eins meiner Lieblingsbücher von John Katzenbach, das habe ich auch vor vielen, vielen Jahren gelesen. Und einfach, weil das, wie viele von seinen Büchern ist, ultra beklemmend. Also wenn ihr was zu Halloween braucht, wo ihr euch unwohl fühlen wollt, vor allem als Frau, dann ist das eine Empfehlung. Ich lese mal kurz hinten mal, was draufsteht. Die attraktive Studentin Ashley Freeman begeht einen folgenschweren Fehler. Angeheitert verbringt sie eine Nacht mit Michael O'Connell, einem Computerfreak und geschickten Hacker. Was sie nicht weiß, Michael ist ein Psychopath und er hat beschlossen, dass Ashley die Frau seines Lebens ist. Nichts und niemand wird ihn davon abbringen, schon gar nicht Ashley. Unerbitterlich stellt er ihr nach, verschärft seinen Psychoterror gegen ihre Freunde und Verwandten. Immer schneller beginnt sich eine Spirale des Schreckens zu drehen, die Ashleys gesamte Familie in die Tiefe reißt. Da hast du einen Typen, der ist mit allem Wassern gewaschen und das stalkt eben die Ashley nach einem One-Night-Stand, weil das Ganze viel mehr für ihn war und er kann nicht loslassen. Der ist so übelst besitzergreifend. Und da gab es damals eine Szene, da war ich richtig geschockt. Was heißt, da gab es dann, als ich es damals gelesen habe. Und zwar arbeitet die Ashley, ich weiß nicht mehr wo. Auf jeden Fall hackt er sich in ihren Computer und verschickt Nachrichten in ihrem Namen. So auch so übelst rassistisches Zeug und so. Und die sitzt dann da und muss sich verantworten für Dinge, die sie nicht getan hat. Und dieses Unwohlsein und diese Angst, die sie da hat. Weil sie auch nicht weiß, wo es herkommt. Ich habe das damals gelesen und ich habe das gespürt. Das what the fuck passiert hier? Und dann stellt sich halt immer wieder raus, dass der das macht. Und ich habe hier eine Seite rausgesucht, weil ich meine, dass das ganz gut widerspiegelt, wie dieser Michael funktioniert. Und zwar ruft sie ihn da an, um quasi ihm nochmal zu sagen, so, vergiss es, ne, hör endlich auf mit dem Terror. Und da ruft sie ihm an. Und sie sagt, und es geht los mit, Ashley, ich wusste, dass du anrufen würdest. Du Scheißkerl, du hast mir meine Arbeit an der Uni versaut. Jetzt hast du mich um meinen Job gebracht. Was für ein mieser Typ bist du eigentlich? Er sagte nichts. Lass mich in Ruhe. Wieso lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Er schwieg. Sie kam in Fahrt. Ich hasse dich. Sei verdammt, Michael. Ich hab dir gesagt, es ist vorbei. Und das meine ich auch. Ich will dich nie wiedersehen. Ich kann nicht fassen, dass du mir das antust. Und du hast die Stirn zu behaupten, dass du mich liebst? Du bist krank. Du bist ein schlechter Mensch, Michael. Du bist ein schlechter Mensch, Michael. Und ich will, dass du aus meinem Leben verschwindest. Für immer. Verstehst du? Er antwortete noch immer nicht. Hörst du, Michael, es ist vorbei, finito, endgültig und für alle Zeiten. Was immer du dir eingebildet hast, es ist aus und vorbei. Geht das in deinen Schädel? Sie wartete auf eine Antwort, doch die blieb aus. Das Schweigen kroch langsam wie Weinranken an ihr hoch. Michael? Fragte sie. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass er nicht mehr dran war, dass er aufgelegt hatte, so dass ihre Worte ins Leere gingen. Hast du das begriffen? Es ist aus. Versuchte sie es noch einmal. Wieder begegnete ihr nur Schweigen. Sie glaubte, seinen Atem durchs Telefon zu hören. Michael, bitte, es muss ein Ende haben. Als er dann doch reagierte, erschrak sie beinahe. Ashley, sagte er fast beschwingt mit einem leisen Lachen in der Stimme, als spräche er eine andere Sprache, von der sie kein Wort verstand. Es ist wunderbar, deine Stimme zu hören. Ich zähle die Tage, bis wir wieder zusammen sein können. Er legte eine Pause ein, bevor er hinzufügte, für immer. Dann legte er auf. Das prallt komplett an ihm ab, was sie da sagt. Und das ist so schlimm, dass der nicht, dass er das einfach nicht einsieht und ihr nachstellt und sie kann machen, was sie will. Und diese Machtlosigkeit packt der John Katzenbach richtig gut in dieses Buch. Man muss aber auch dazu sagen, also wenn ihr schon mal solche Erfahrungen gemacht habt, dann lasst das Buch lieber zur Seite, weil das ist echt heftig und nicht, dass es was in euch auslöst, was Negatives, aber so für den Thrill, für Halloween, kann ich es empfehlen. Ja.
Das ist so eine Mischung aus verfolgt werden in einer Art und Weise und halt diese Machtlosigkeit. Ich hatte schon mal die, Ich hatte schon mal das Problem, Pech. So, das Pech. Entschuldigung.
Max hat sein Jimbe
runtergefallen. Oh, Jimbe. Nee, mein Jimbe ist runtergefallen. Mein Emotional Support Jimbe, sonst konnte ich diese Folge nicht aushalten. Ich hatte schon mal das Problem, dass ich gehackt wurde. Und zwar mein PayPal-Konto. Aber das ist schon, oh boah, das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Und das fühlt sich wahnsinnig scheiße an, weil du dich auch machtlos fühlst. Weil da ist jemand, der nutzt dich, um irgendwas zu machen, wofür du nicht verantwortlich sein willst. Und der Eva ist das tatsächlich auch schon mal passiert auf eBay vor ein paar Jahren. Da hat irgendjemand Dashcams verkauft mit ihrem Account, die es nicht gab und so. Da denkt man sich auch so, boah, hey Leute, warum macht man anderen Leuten das Leben so zur Hölle? Weil es ist ja nicht nur dieses, ja, ich muss mich da jetzt mit Leuten in Verbindung setzen und muss das wieder gerade biegen, sondern auch diese emotionale Komponente, die da mit reinspielt, dieses Vulnerabelsein, dieses Verletzlichsein, missbraucht werden auf eine Art und Weise, das macht was mit einem. Und das ist natürlich in dem Buch klar potenziert. Und am Ende sind unsere Geschichten auch gut ausgegangen, also alles gut. Aber es ist einfach, nee, Mann, solche Leute, das fühlt sich unendlich scheiße an. Das will man nicht erleben.
Vor allem ist es in eurem Fall ja noch mal ekliger, weil ihr einen Gegner habt, den ihr nicht seht, ne?
Ja, ja.
In diesem Buch ist es ganz klar, dieser Michael, ne, man weiß, von wem das ausgeht, aber wenn man im Internet dann irgendwie, wenn da einem die Identität geraubt wird, man weiß ja gar nicht, ne, man kann nirgendwo hinfassen, man kann niemanden direkt ansprechen und so.
Ja.
Und man ist so ausgeliefert einfach. Und diese Machtlosigkeit ist für die letzten 5 Minuten ein sehr gutes Stichwort. Es ist nichts so eklig, wie das Gefühl, nichts tun zu können.
Ja. Wird dieser Michael dann eigentlich gefasst im Buch?
Das kann ich jetzt nicht spoilern, aber ich sag's mal so, es geht dann, es wird ergründet, woher das kommt, dann wird seine Geschichte aufgearbeitet, irgendwie kommt er dann auch nur noch mal mit seinen Eltern zusammen und er kommt halt aus einem beschissenen Zuhause, ne, der kennt nur Scheiße und man merkt, dass er das irgendwie so kompensiert, dass er was er tut. Und die Eltern von der Ashley versuchen ihr zu helfen und dann geht der Vater auch auf den Michael zu und so, weil die können dem ja nichts nachweisen, die Polizei, die kann nichts machen und dann versuchen die das mit Geld, sagt er, komm, irgendeinen hohen Betrag, sagt er, kriegst du und jetzt lass sie in Ruhe. Aber das Geld interessiert ihn nicht. Und nein, spoiler ich, da wird auch so ein Privatdetektiv auf den angesetzt, der soll quasi sich den zur Brust nehmen und der Michael bringt den um. Ja, schon, der kennt da nichts. Schon echt heftig. Ja.
Das will man nicht erleben, Mann.
Das ist Psycho-Thriller per Definition.
Weißt du, was man auch nicht erleben will?
Erzähl.
Spiralen.
Ah ja, oh Jesus Christus, dieses Buch, das hat mich Horror lieben und hassen gelernt.
Ich habe da vorhin durchgeblättert und dachte mir so, ich hätte schon wieder gute Lust, das jetzt nochmal zu lesen. Uzumaki von Junji Ito. Wir haben, sage ich gleich vorab, wir haben mal vor 2 Jahren zu Halloween eine ganze Folge zu Junji Ito gemacht. Also wenn euch der Mann an und für sich mehr interessiert, ich pack's in die Shownotes, den Link, dann hört da rein, da besprechen wir Junji Ito als Person und was wir so gruselig an dem finden. Ja, ich zeige euch, was ich gruselig an dem finde. Solche Sachen finde ich gruselig an dem.
Ich bin jetzt in der geilen Position, für die es nicht sehen, darf ich es beschreiben. Und zwar ist da eine Person, fast nackt, nur mit so einem Tuch noch um meine Schulter. Und die ist komplett ausgedörrt, Schatten unter den Augen, Blut, überall Wunden, Haut komplett aufgerissen. Richtig abartig und links daneben macht die Maul auf und Sabber läuft raus und es ist, eigentlich würde ich dich bitten, es wieder zuzumachen.
Ja, also worum geht's in Uzumaki? Also Spiralen ist eine gute Ansage. Also in Uzumaki ist es so, da geht es um ein Dorf, das von Spiralen heimgesucht wird und das ist im Prinzip schon die ganze Geschichte. Ich muss da gar nicht mehr zu sagen, dass Verrückter daran ist, wenn ich das jetzt so sage, ein Dorf wird von Spiralen heimgesucht, das klingt erstmal auf eine Art und Weise albern.
Das aber klingt, es ist. Ich muss kurz was dazu sagen, du hast mir das erzählt und ich habe das gehört und dachte mir, ja, wie von Spiralen? Was ist das für ein. Wer hat denn Angst vor Spiralen? Und dann liest du das aber und siehst das und wünschst dir, es nie gesehen zu haben. Ich gehe wieder zurück.
Weil das ist halt so komplett abstrakt einfach. Es geht los mit dem Vater von der Hauptfigur, der von Spiralen besessen wird, also von der Form der Spirale. Und das wird dann immer, immer schlimmer. Und da passieren dann, das sind auch manchmal wie so kleine Kurzgeschichten zwischendrin, die in diesem Dorf spielen. Und das wird halt alles immer schlimmer. Das hat auch so eine Basis im kosmischen Horror, also schon auch so ein bisschen Lovecraft-mäßig, dass du gar nicht begreifen kannst und begreifen sollst, was denn da eigentlich gerade passiert. Ich blättere übrigens nebenher, weil ich dich noch ein anderes Bild beschreiben lassen will, das ich erstmal finden muss. Und dadurch wird das alles halt immer schlimmer. Und das Verrückte an Junji Ito ist nicht nur diese Tatsache, also dieses abstrakte, Leute werden von Spiralen besessen, sondern halt auch ne, seine Kunst und die Leute, die uns auf YouTube sehen, die haben das Bild eben gesehen, der Martin hat es beschrieben, das ist der Junji Ito, der zeichnet teilweise 9-10 Stunden an einem Panel, weil das so unfassbar detailreich ist und der hat, glaube ich, auch, das haben wir in der Folge behandelt, Martin, mit ihm, der hat er nicht Zahnarzt, irgendwas mit Zahnarzt studiert, also wo du auch sehr akribisch arbeiten musst und sehr detailreich und das hilft ihm halt beim Zeichnen, weil er so einen Stil hat, den kannst du auch nicht nachmachen. Den kannst du auch nicht, sie haben auch schon versucht, irgendwie Animes zu machen mit dem Stil, es funktioniert nicht. Das, was der macht, funktioniert nur als Manga und nur, wenn er es macht. Weil das ist verrückt. Sonst seinen Grusel verliert. Ja. Du kannst ruhig auch was dazu erzählen. Ich such dieses eine Bild. Ich habe das vorhin gesehen.
Ich schau grad, ich sehe, wie du verzweifelt nach diesem Bild suchst. Es sieht so aus, als würde dein Unterbewusstsein es dich nicht finden lassen.
Damit ich nicht noch verschreckt werde.
Ja, aber ich weiß auch, ich habe das damals gelesen und dann geht es so los und da sieht es so ein Pfarrer und der verfällt den Spiralen und man denkt sich so, okay, wo soll das hingehen? Und dann entschließt er sich selbst zur Spirale zu werden und man denkt sich so, hä, was ist das für komisches Zeug, was ich hier lese? Und dann kommt das erste Mal sieht man dann, wofür der Junji Ito berühmt ist und zwar für diese berühmten Page-Turner, das heißt, man sieht, dass sich jemand erschreckt und dann blätterst du um und dann siehst du, warum. Und dieses erste große Warum, das macht dich fertig, dieses Pfarrer wieder dann eine Spirale ist. Das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf, wenn du es einmal gesehen hast.
Ja, das ist vor allem, was bei Junji Ito so verrückt ist, das ist nicht nur, es sind quasi Jumpscares auf der Seite, ne, weil du weißt, okay, jetzt kommt gleich irgendwas Schlimmes, aber der überverkauft es nicht. Ne, es ist nicht so, dass da jemand sich unten links erschreckt und du weißt, okay, wenn ich jetzt umdrehe, kommt irgendwas und dann ist es gar nicht so schlimm. Es ist so gut wie immer, wenn du die Zeit umdrehst, ist es so gut wie immer schlimm. Und das macht den so gut und das schafft er immer. Und sprechen wir auch noch gleich über Junji Ito, hast du was mitgebracht?
Ja.
Ja, dann werde ich jetzt gar nicht das sagen, was ich sagen will. Aber ich lasse dich dieses eine Bild beschreiben.
Ah ja, das war nicht gruselig, das war so abartig, einfach so
komplett widerlich. Grotesk.
Da ist so eine Schulklasse und ein Junge kommt dann plötzlich rein und hat wie so eine Schnecke diesen, wie heißt es denn, Panzer?
Schneckenhaus.
So ein Schneckenhaus, genau, auf dem Rücken und wird immer mehr zur Schnecke und irgendwann kommt der Tag, da kriecht er dann ins Klassenzimmer, das ist das Bild, was der Max dir zeigt, und dem seine Haut hat sich komplett verändert, der hat dann auch so diese langen Stiele als Augen und kriecht aus diesem Schneckenhaus raus und es ist einfach nur widerlich anzugucken, weil er halt immer noch Arme hat, ne? Also er hat immer noch genug menschliche Züge, ja, um nicht als Schnecke durchzugehen, und dieser Hybrid aus Tier und Junge ist so widerlich, wie der da rein robbt. Und ja, das war einfach nur unangenehm. Und soll ich das spoilern, was die dann mit diesen Schneckenleuten machen, Max, ne?
Ja, kannst ruhig machen. Das ist ja ein relativ dickes Buch. Da gibt's genug Sachen, wo man sich
Ich weiß nicht
kann.
Mehr warum, aber plötzlich fangen die doch dann auch irgendwann an, die zu fressen. Die Schnecken. Ja. Saugen die aus ihren Häusern raus. Das ist. Ich wollte nie wieder daran denken.
Ja. Das ist echt guter Stuff. Ich persönlich mag Body Horror ganz gerne, ne, weil es halt so abstrakt ist, egal ob in Filmform oder in Manga-Form oder in Anime-Form, egal wie. So dieser Body Horror, wenn der Körper zu irgendwas gemacht wird, was du dir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kannst, das finde ich interessant.
Ist es dann nicht so weitergehend auch, dass er dann so an der Hausfassade als Schnecke hochklettert, an den Fenstern auch?
Ja, da war er vorne vorher. Am Fenster entlang gekrochen, ja.
Ja. Oh Gott. Sagst du noch, was du so kommt, Marki, oder soll ich mein Beispiel zeigen?
Okay. Dann nimm mal dein Beispiel.
Auch unabgesprochen, auch Junji Ito von mir. Eine Kurzgeschichtensammlung, und zwar Drowning Drain, wobei man sagen muss, in Uzumaki sind es ja auch viele Kurzgeschichten, die aber zusammenhängen.
Die eine große Geschichte ergeben. Ja. Das ist zusammenhängend. Ja.
Genau, ein großes Ganzes. Daneben gibt es, die kommen bei Carlsen in Deutschland raus, gibt es immer wieder so Sammlungen, wo einfach Geschichten reingeschmissen werden, die unabhängig voneinander arbeiten. Bei Drowning Drain muss ich sagen, das ist verhältnismäßig eine schwächere Sammlung. Mhm. Und auch da sind zwei Geschichten drin, die man in anderen Geschichten schon findet. Und zwar einmal das mit den Puppenspielern, Maxe. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich.
Ja.
Das
ja.
war drinnen. Und noch eine andere, die ich schon kannte, war drin, die habe ich gerade vergessen. Egal. Aber es ist eine Geschichte gegen Ende drinnen. Da lohnt sich's, vor allem an Halloween drüber zu sprechen. So eklig ist die. Und zwar geht es da, die heißt Fleischfarbe ist schick. Ich zeig dir mal das Titelbild. Das sieht nur noch nicht ganz so schlimm aus. Da sieht man.
Ja, so. Ich erkenne es. Du bist ein bisschen unscharf bei mir, aber ich erkenne es.
Ja. Und in der Geschichte geht es um eine Kindergärtnerin. Die macht halt so ihren Job und die haben so einen Jungen in der Gruppe, der kratzt den anderen Kids in meinem Gesicht und so. Der weiß sich in Anführungsstrichen nicht zu benehmen. Er tanzt aus der Reihe und macht auch nie mit. Und der sieht aber auch ein bisschen komisch aus. Vielleicht erkennst du ihn.
Ja, der hat so eine Glatze, ne, und so, so ein bisschen so eingefallene Augen, die auch so ein bisschen schräg stehen und so. Ja, der sieht komisch aus. Auch so uncanny, ne? Nicht unmenschlich, aber uncanny einfach.
Ja, genau. Schatten unter den Augen und die Haut wirkt ultra trocken. Man denkt halt, der muss irgendwas haben. Und der benimmt sich halt nicht, der geht eben. Im Gruppenraum geht er immer an die Wände und reißt dann die Bilder, die Kids gezeichnet haben, und so einfach runter und so. Und dann möchte irgendwann die Kindergärtnerin, die Mutter, mit ihr sprechen, warum der das dann immer so macht und so, dass es nicht weitergeht, weil sonst müssen die den leider rausschmeißen. Und da zerkratzt ein Junge auch das Gesicht so richtig blutig. Und dann geht die da hin zu der Mutter und die Mutter kommt irgendwie immer, die badet immer, die ist irgendwie süchtig nach Baden und dann kommt sie auch an die Tür und hat halt einen Bademantel an und Handtuch auf dem Kopf und so. Ich muss kurz überlegen, nicht, dass ich euch das falsch erzähle. Und dann sagt die, ja, das kläre ich. Und in der Zwischenzeit geht die Kindergärtnerin auch, nimmt die den Jungen mal mit nach Hause, weil er nicht nach Hause gehen möchte. Also man merkt schon, irgendwas ist da komisch. Der Junge, der will nicht heim und es hat schon seine Gründe, warum er sich benimmt, wie er sich benimmt. Und dann wird es immer schlimmer mit ihm, die Ereignisse überschlagen sich. Und dann stellt sich raus, also ich spoilere euch die komplette Geschichte jetzt, aber es macht nichts, sie ist so eklig, da werdet ihr Spaß haben, das beim Selbsterleben.
Vor allem sind die Geschichten an und für sich bei Junji Ito meistens gar nicht das, also die sind schon auch gruselig, aber die Zeichnungen sind elementarer Teil davon. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, ja. Wenn man weiß, worum es geht.
Weil es immer noch einfach nur
abartig ist.
Genau, die sind meistens einfach nur irgendwie skurril und so, aber das, was du siehst, ist der richtige, eigentliche Horror. Und der Twist ist, dass die Mutter von dem Jungen, die war ja verheiratet, der Mann ist gestorben, der hat sich umgebracht, weil der hat geforscht an ewiger Jugend und so und der wollte sich quasi seine Haut und so verjüngen und hat irgendein Serum entwickelt. Und als er das angewendet hat, hat er wohl all seine Haut verloren und das fand er so schrecklich, diesen Anblick, dass er sich umgebracht hat. Aber die Mutter, die fand darin wahre Schönheit, hat sie gemeint, zum ersten Mal gesehen zu haben. Und das möchte sie bei ihrem Sohn quasi nachstellen. Nein. Und zusammen mit ihrer Schwester, oder war das die Schwester vom Mann, ich weiß es nicht, packen die den Jungen dann immer in so eine Art Lehm, packen die den an den Tisch, halten den fest, lassen die den durch so einen Strohhalm atmen und dann lähmen die den ein.
Was zum Fick, Alter.
Und so entsteht auch dem seine Haut, weil die das dann wieder von ihm abreißen und dann, es hat schon wieder nicht geklappt und blablabla. Und dann kommt irgendwann diese Kindergärtnerin zu denen nach Hause und schaut es mit an. Und dann stellt sich heraus, dass die Mutter das für sich irgendwie geschafft hat, wahre Schönheit herzustellen, indem sie es schafft, aus ihrer Haut Kleider, also sie trägt ihre Haut wie Kleidung und befreit sich dann davon.
Ja, ich kann, ja.
Man sieht auf dem Bild quasi, wie sie sich ihr Hautkostüm,
wie sie die Haut ablegt.
Ablegt und dann liegt da so diese Haut, ich zeige auch nochmal schnell, da so am Boden und die springt halt raus.
Das ist zwischen skurril und gruselig.
Ja, und dann wird beschrieben, so ja, und dann muss man diese Haut gleich einlegen, sonst trocknet die aus und so. Und sie hält es auch nicht lange nur in diesen Muskeln aus. Und es ist halt ein Prozess und das will die auf jeden Fall wiederherstellen. Und da siehst du auch diese Haut, wie sie so in so eine Art Aquarium eingelegt ist, voll eklig. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Der Junge schmeißt dieses Aquarium um und macht quasi diese Haut kaputt. Die Schwester verschüttet dann auch nochmal aus Versehen so eine Säure drauf und dann flippt die Mutter vollends aus. Und
kannst halt auch nicht in die Altkleider geben, ne?
Ja, pass auf. Und dann flippt die Mutter aus und greift dieser Schwester so ins Gesicht und sagt, das ist alles deine Schuld, jetzt quasi will sie ihre Haut und greift ihr so ins Gesicht und zieht ihr so die Haut vom Gesicht.
Was zum Fick, Alter.
Und der Junge will natürlich dann seiner Tante helfen, so nach dem Motto, lass sie los und packt der Mutter so an die Waden und zieht so diese Muskelstränge auseinander. Ich weiß nicht, ob man sieht.
Ja.
Und so, und du liest das und denkst dir, what the fuck, was passiert da, das ist so widerlich. Und diese Kindergärtnerin steht also daneben und schaut dieser Szene zu, wie diese Familie da gegeneinander kämpft und diese Mutter komplett ohne Haut und so. Und ja, das ist sowas, ich mache immer denselben Fehler. Wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich mir einen Junji Ito mit und den hatte ich da dabei. Und da saß ich dann so in unserem Airbnb, hab das gelesen und dachte mir so, ich weiß nicht, was ich fühlen soll.
Ja. Was soll ich mit meinem Leben anfangen?
Ja,
das ist, vor allem eskaliert das ja da immer weiter. Das ist cool. Martin, ich glaube, die Leute haben jetzt Hunger da draußen, nachdem sie das gesehen haben. Und ich habe was, nicht für Hunger, aber ich habe was gegen Hunger. Und zwar Starving Anonymous. Da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, eine Rezension drüber gemacht vor, ich glaube, 2 Jahren. Und da bleiben wir beim Body Horror. Na, das, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag Body Horror und das war jetzt eben Body Horror Deluxe, was wir hier gezeigt haben. Und Starving Anonymous ist auch Body Horror. Und im Prinzip geht es darum, dass zwei Schüler auf dem Heimweg von der Schule plötzlich verschwinden und die landen in so einer Fabrik in unter der Erde, wo Menschen gemästet werden. Und dann stellt sich raus, dass diese Menschen verfüttert werden an halt solche Kreaturen, weil wir nicht mehr die Spitze der Nahrungskette sind. Das spielt auch so ein bisschen drauf an, auf, ne, wie Menschen mit Tieren umgehen und so weiter. Also da steckt was Tieferes dahinter. Und das ist auch, das ist krank. Das kann man nicht anders sagen. Das ist komplett krank. Ich guck mal, ob ich hier ein paar schöne Bilder finde. Weil das halt eben auch so, na, du siehst dann, die Menschen hängen dann an so Schläuchen und werden dann so ganz fett, damit sie halt verfüttert werden können, ne? wie wir halt mit Schweinen umgehen, zum Beispiel, um sie zu mästen oder mit anderen Tieren. Und die versuchen dann halt von da unten zu entkommen. Der erste Manga, der hier hat 7 Bände, also ist auch gar nicht so arg lang. Und da geht's dann eben um die Flucht da unten und um rauszufinden, was zur Hölle ist denn da unten eigentlich los. Da passieren dann noch so ein paar übernatürliche Sachen. Na, du rennst dich in den Regenerator und so.
Da passiert richtig verrücktes Zeug und da gibt's ja auch diese wie sagt man, das Gefängnis, wo dann die neuen Menschen gezüchtet werden, um sie zu verfüttern. Und da hast du dann diese komplett seltsam verformten Frauen, die nach Sex schreien und so. Ja. Also für noch mehr Bilder, klickt euch in die Rezi. Aber das wird richtig unangenehm, diese Körper ja. zu sehen. Und ich finde, was man sieht, also diese Körper und was die Gefangenen da auch sagen, das ist so unschön.
Menschlich,
ja. Das ist richtig beklemmend.
Ja, und dann kriegst du eben auch solche Bilder. Ich habe jetzt gerade die letzte Seite wo wir hier so von wegen Haut abziehen und so. Ne? Es ist auch richtig gut gezeichnet. Also das ist Body Horror par excellence und hat dazu halt noch eine Message, ne? Dass das halt so verstanden werden kann, wie wir halt mit Tieren umgehen. Und das bleibt auch, über die Auflösung kann man sicherlich streiten, ob man die gut findet. Ich fand sie tatsächlich okay. Aber der Weg dahin ist schon, der ist gefüllt von richtig ekligem Zeug. Und wenn ihr auf Body Horror steht, wo so ein bisschen so eine Message auch dahinter ist und ihr auf jeden Fall keinen schwachen Magen habt, dann Starving Anonymous. Und da gibt's auch die zweite Reihe, die heißt Starving Anonymous Revelation. Da habe ich mittlerweile die ersten 3 der 4 Bände gelesen. Da geht's nicht darum, dass die aus diesem Keller flüchten müssen oder aus dieser Fabrik, sondern da geht es darum, wie das die Gesellschaft verändert hat, wenn wir nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette stehen, wo es dann darum geht, dass Menschen besonders schmackhaft sein sollen und da werden Schüler ausgewählt, die dann an diese Kreaturen verfüttert werden und so, wie sich darum so eine ganze Gesellschaft und Religion gebildet hat. Das ist nochmal gesellschaftskritischer in einer anderen Sichtweise oder in einer anderen Hinsicht, aber das ist auch nicht minder, wie soll ich denn dazu sagen, es geht einem auch auf den Magen. Da gibt's so eine Szene, wir haben da auch eine Rezension drüber gemacht, wo dann Leute, die quasi nicht so schmackhaft sind, so, und die können ja teilweise gar nichts dafür, wie die dann wie so öffentlich gesteinigt werden und lauter so Zeug. Also das ist harter Tobak. Aber es ist dahingehend auch geil, weil du halt was siehst, was du sonst nirgends zu sehen kriegst und weil da eine Message dahinter ist.
Und wenn Gesichter abgezogen werden und so, finde ich das immer irgendwie mit am ekligsten. So, wenn irgendwo Haut abgezogen wird, das ist immer so.
Weil du es nachfühlen kannst.
Ja, das ist. Wie muss sich das anfühlen? Beziehungsweise ich will es gar nicht wissen, wenn man die ins Gesicht langt und die Haut wird einfach runtergenommen. Und ja, bei Starving Anonymous ist das wirklich eine geile Kombi aus Horror und Gesellschaftskritik. Und die Figuren, die kommen da halt nicht so schnell aus der Nummer raus. Das ist halt Survival of the Fittest. Ja, mich bin zum Beispiel so einer, mir hat die Auflösung überhaupt nicht gefallen, die magst du schon. Oder sie ist halt in Ordnung. Und am Ende passieren noch ein paar wildere Sachen, wo sich drüber streiten lässt. Aber der Weg ist das Ziel und bis ihr da ankommt, dann werdet ihr euch auf jeden Fall nicht zu wenig ekeln.
Nee, sag mal, hast du dich eigentlich bei The Diary of Frederick Aschenbrenner geekelt?
Geekelt nicht. Aber da gibt es so einen Typen, der der Hauptfigur folgt. Und da denkt, Soldat, man sich schon, ja. da denkt man sich, okay, was ist das für einer? Und so nach ein paar Seiten will man einfach nicht, dass der folgt. Und man denkt sich so, okay, so wann, ne, wann, wann explodiert? So, was macht er? Aber der macht sehr lange nichts und man denkt, man, man hat da immer so diese Erwartungshaltung und man, man weiß nicht, ob man will, dass Dinge passieren. Also der, der Typ, das war, also ich mag so Verfolgungen generell mag ich nicht. Ich mag einfach nicht so, wenn Leute verfolgen, ob in Videospielen, wenn man verfolgt wird, das macht immer Stress. Und dieser, diesen Stress hast du da mit diesem Soldaten, zu dem du gleich bestimmt mehr sagen willst, aber das ist keine schöne Gestalt. Und der verfolgt den Frederik und man denkt sich immer so, so jetzt mach, mach bitte endlich, das ist aufhört, mach jetzt endlich was, dass du nicht mehr nur folgst, sondern ja, tu was, weil dieses, diese Spannung, die ist so eklig.
Ja, ich, ja. ich mag das auch nicht werden. Ich glaube, das ist auch, ich habe mir ja so ein, zwei Notizen gemacht. Und mit am schlimmsten finde ich auch in Horrorgeschichten ist dieses Verfolgtwerden. Also, wie du sagst, in den Spielen, wenn dich Gegner verfolgen, da kennst du, weißt du nicht, weißt du, gab es früher als, als Kind Gameboy-Spiel, da gab es so ein Bugs Bunny-Spiel, da musstest du so, so Schlüssel zu so Türen finden und die Gegner sind dir immer hinterhergerannt. Und ich habe das gehasst, ich habe das als Kind schon gehasst. Und heute in Horrorspielen rennen dir die Gegner auch hinterher, wenn du dich nicht wehren kannst. Und das finde ich am allerallerschlimmsten. Da gibt es einen Film, der heißt It Follows. Hast, weiß nicht, hast du den mal gesehen?
Ich glaube, du hast ihn schon mal empfohlen. Ich habe ihn der aber noch nicht so gesehen.
Ich muss den, ich muss mal gucken, ob es den irgendwo im Stream gibt. Und da geht es einfach darum, da ist die Lore so, dass, dass ein Fluch weitergegeben wird durch Geschlechtsverkehr. Und da geht es um Jugendliche, die halt Geschlechtsverkehr haben. Und du musst halt mit jemandem Sex haben, um diesen Fluch weiterzugeben. Und da ist halt eine Entität, die ist nicht näher beschrieben, aber der Letzte in der Reihe, der quasi Geschlechtsverkehr hatte, der wird halt von dieser Entität verfolgt. Komme, was da wolle, egal wo du hingehst, sie kommt und holt dich und tötet dich. Und dann ist halt der Nächstvordere dran. Und das, dieser Film spielt genau in dieses Verfolgtwerden. Und da ist dann auch immer so, du hast dann so die Kamera, die fährt dann auch manchmal durch so, ne, so eine Menschenmenge irgendwie in der Uni, sind dann Leute, die auf der Wiese sitzen und irgendwo kommt dann vielleicht was auf die Kamera zugelaufen, der Ferne denkst dir, was zum Fick ist das jetzt? Ist das was anderes? Und dann, das ist so, ah, das ist so ein richtig guter, unangenehmer Film. Da passiert nichts Schlimmes. Da gibt's, glaube ich, 2, 3 Jumpscares. Aber das war's, weil da, weil das halt nur davon lebt, dass du weißt, dieses Viech wird kommen und du weißt nicht, wie es aussieht. Das nimmt immer so unterschiedliche Formen von so grotesken Menschen an. Und das finde ich, das hat da auch mit reingespielt, ne? Dieses Verfolgtwerden und nicht, vor allem das nicht entkommen können.
Ja, und ich glaube, es ist ja bei Frederik, oder ich weiß gar nicht, ob wir es verraten wollen. Jetzt kommt
er. Ja, können wir schon.
Ja, ja, erzähl mal.
Du hast eben diesen Soldaten erwähnt, der, ja, der dem Frederik auflauert. Und dann gibt es ja in diesem zweiten Traum, also es gibt 3 Albträume in diesem Buch. Und in diesem zweiten Albtraum ist der Frederik ja auch in so einem Labyrinth gefangen. Und da ist er, da trifft er ja auch einen alten Weggefährten, der ihn dann quasi immer verfolgt. Also das habe ich da auch noch mal verarbeitet. Das ist eigentlich so ein bisschen die Kulmination all dessen, worüber wir gesprochen haben jetzt. Ne? Es ist dieses Verfolgtwerden. Es ist dieses Uncanny, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ne? In diesen, weiß nicht, Backrooms, sagt dir das was?
Nö.
Du kannst mal auf YouTube gucken. Könnt ihr auch gucken, packe ich in die Shownotes. Da gibt es einen Kurzfilm, der ist, ich weiß nicht, der ist schon ein paar Jahre alt, der geht 9 Minuten. Da landet jemand in den Backrooms. Und das sind so Räume, das ist mit so gelber Tapete und so einem Teppichboden. Und das sieht eigentlich alles normal aus, sieht halt aus wie ein Raum mit, ne, wie so ein Gang, aber der ist unlogisch. Und da gibt es lauter Ecken, die zu nichts hinführen und so. Ich meine, du hast es ja hier gelesen. So ist es. Und da ist dann auch so eine Kreatur, die ihn verfolgt. Und das finde ich auch super gruselig, wenn das so, es sieht normal aus, aber es ist nicht normal, weil es gibt keine Gänge, die irgendwo nicht hinführen und so. Das nennt sich übrigens Liminal Spaces. Wenn das, das sind so Orte, wo eigentlich Menschen sein sollten, aber da sind keine, ne, wie nachts im Schwimmbad. Keine Ahnung, das Wasser reflektiert, die fließen, alles ist leer, obwohl da eigentlich Menschen sein sollten. Das finde ich wahnsinnig gruselig.
Weil du es eben gesagt hast, auf YouTube Kurzfilme es gibt unendlich viele Horror-Kurzfilme auf YouTube.
Ja.
Und die sind auf einem Niveau, da kommt Hollywood nicht hin. Ich war mal krank und dann hängt man halt immer auf dem Handy, man schaut was und dann bin ich so hängen geblieben auf diesen Horror-Kurzfilmen. Und da gab es doch mal diesen einen, ich glaube, der heißt Der Box oder so, den habe ich dann, glaube ich, geschickt. Ja. Da geht es darum, dass da so ein Typ aus einer Geschenkbox rausguckt, nur der Kopf. Und immer wenn der Typ, der es bekommen hat, wegguckt, kommt diese Figur immer mehr raus. Und da gibt es dann auch einen verrückten Twist und so. Und das ist so ein Psycho-Horror, der war heftig. Und dann gibt es auch so einen Film, habe ich gesehen, noch so einen Kurzfilm habe ich gesehen. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem Raum, den du beschrieben hast. Da ist einer auf dem Klo und der kommt aus diesem Klo, ne, so ein in einem Parkhaus oder so, geht halt auf die Toilette, da hast du viele Kabinen und Pissoirs und der kommt aus diesem Klo nicht mehr raus. Und dann trifft er immer wieder so Zukunftssicht, die auf ihn zukommen und sagen, nein, das hast du schon probiert, das funktioniert so und so nicht. Und dann fotzt er sich mit denen und so und dann stirbt er immer wieder aufs Neue. Und er muss quasi aus dieser Zeitschleife raus. Und solche Geschichten liebe ich. Und dann gab es noch einen, wo so eine komische Figur irgendwie einbricht, auf diesem Thumbnail auf YouTube. Da seht ihr so einen großen runden Kopf mit so großen weißen Augen. Das wird euch Schiss machen. Da habe ich dann ausgemacht. Da habe ich mich dann nicht getraut, bis zum Ende zu gucken. Aber so auf so YouTube findet man richtig geile Horror-Kurzfilme. Auch der Dingens, der Lights Out war, glaube ich, auch so ein Kurzfilm.
Ja, ich glaube, das war sogar das mit dieser Frau, die hat dann so ein Mund mit so Zähnen und so weißen Augen. Da habe ich neulich, gerade gestern oder vorgestern, auch das Thumbnail gesehen. Ich glaube, das war Lights Out, ja.
Ja, das war nämlich auch so ein Horror-Kurzfilm für so ein großes Horror-Filmfestival. Und es ging ja so durch die Decke, dass man dann diesen großen Hollywood-Film draus gemacht hat. Und da geht es ja auch nur darum, dass da eine Frau zu Hause das Licht ausschaltet und plötzlich sieht sie im Flur so einen Schatten. Und immer wenn sie das Licht dann wieder ausgemacht hat, also sie hat es angemacht, dann war er weg, sie hat es ausgemacht, dann war das Ding immer näher dran. Und dann legt die sich ja ins Bett und am Ende macht sie das Licht aus und man sieht nur, wie diese Figur das Licht wieder anmacht. Ey, hab ich mir in die Hosen geschissen damals, weil die halt auch so ein verzerrtes Gesicht hat und so. Und wenn ihr echt euch gruseln wollt, dann gebt einfach auf YouTube Horror Short Movie ein. Dann kriegt ihr mehr als genug zu fressen.
Also
Ja.
die wir jetzt genannt haben, die werde ich in die Shownotes packen. Es ist vor allem, die Kunst ist ja, einen Horrorfilm zu machen, der nicht auf Jumpscares beruht. Ne? Jumpscares ist wie wenn du eine Comedy-Show angucken gehst und der Komödiant oder die Komödiantin kommt von der Bühne und kitzelt dich, dann hast du gelacht, aber es ist halt nicht dasselbe. Weil Jumpscare ist halt einfach nur so, das ist ja halt dieses, ja, gleich passiert was und dieses Gefühl ist gut, aber das sich erschrecken ist nicht dasselbe wie Angst haben. Das ist halt nur ein kurzer Moment. Und was ich tatsächlich auch mag, ist, wenn nicht ganz klar ist, ob's Sachen wirklich gibt. So, ne? Keine Ahnung, wenn jemand sagt, er wurde von Aliens entführt, da gibt's ja x Sachen, x Leute, die irgendwelche Interviews geführt haben und du denkst, dein logischer Verstand sagt dir, ja, wahrscheinlich gibt's schon Aliens da draußen, das Universum ist so groß, aber das glaube ich nicht, dass da entführt wird. Aber die beschreiben es dann so genau und natürlich ist es vielleicht nur ein Traum gewesen oder irgendwas, man kann es ja nicht bezeugen, aber es ist trotzdem die Tatsache, dass es trotzdem passiert sein könnte. Das finde ich gruselig. Nicht, dass ich das dann sofort glaube und denke, oh Gott, das ist ja voll gruselig, aber halt einfach, dass die Möglichkeit besteht.
Oder dieses, dass sich jemand Sachen einbildet und am Ende stellt sich raus, das ist nicht eingebildet, sondern es ist tatsächlich echt. Ne? Sowas finde ich auch immer schlimm. Da gab es auch diesen Film, hier, wie heißt der? Es gibt zwei große Reihen. Eine ist Conjuring und die andere ist das
Du meinst
Sinister?
das, Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß es nicht, wie sie heißt, ja.
Eins ist ja auch von den Machern von Saw und dann gibt es
Insidious.
ja, genau. Gibt es auch so einen schrecklichen Moment am Ende, wo dann etwas klar wird. Und da habe ich auch mitgeschaut. Also ich bin so einer, ich liebe Horrorfilme übertrieben, schaue sie aber mit Lichtern. Ja, ist
Kann ich
so.
verstehen. Ich gebe auch noch, bevor wir weiter noch über Frederik kurz sprechen, auch noch einen Tipp von mir. Ich habe das auch mal letztes Jahr gegeben halt in einer Anekdote, und zwar Geisterakten. Haben wir schon drüber gesprochen, das sind so deutsche Geisterjäger. Ich mache das in Anführungszeichen, aber sie sind tatsächlich Geisterjäger. Und das ist mittlerweile relativ gut produziert. Das gibt's auf Amazon. Die ersten drei Staffeln kann man umsonst gucken. Die neueren, da muss man dann halt pro Folge kaufen. Ich kaufe mir die immer trotzdem, weil ich die A unterstützen will und B spenden die ihr Geld immer an Tierheime und sowas. Also die machen das Non-Profit. Da denke ich mir, ich tue was Gutes. Und die Folgen sind auch immer so 2, 2,5 Stunden lang, kostet immer 4 €. Wo ich mir denke, ja, das ist ein Film, komm, ne, das gönne ich mir. Und die gehen dann halt auch irgendwie in alte Häuser rein und haben dann so, ne, diese Geräte, da sind dann irgendwelche Geräusche. Und das sind auch so Dinger wie, weiß ich nicht, ist das jetzt fabriziert von denen? Ich möchte ihnen eigentlich glauben und glaube nicht, dass es fabriziert ist, aber warum gibt es denn dann manchmal so Reaktionen? Klar, weißt du dann manchmal, da geht eine Tür zu, es war ein Luftzug oder irgendwie das Haus setzt sich, ne, so der Klassiker. Aber da gibt's dann auch manchmal so Sachen, so Rückmeldungen, gerade wenn dann mehrere Geräte zusammenspielen, wo ihr denkst, oder wo ich mir denke, das ist jetzt schon ein bisschen komisch so, dass diese Geräte so zusammenspielen. Oder wenn dann irgendwie Schritte zu hören sind und du hörst die auch. Und das mag ich, das ist so Slowburn-Horror, sag ich jetzt mal. Das ist nichts, wo du einen Jumpscare kriegst, sondern du bist da mit denen drin, du siehst es durch deren Kameras, du kennst dann diese Figuren auch, diese Leute, die das halt machen. Und ich finde die sympathisch. Und dann bist du da irgendwie mit dabei. Und das macht Spaß, weil das so, da könnte halt jederzeit irgendwas passieren. Es passiert halt meistens nichts wirklich Schlimmes. Es gibt ein paar Folgen. Einmal sind sie dann zum Beispiel auch auf so einen Besoffenen in so einem Haus gestoßen, der dann irgendwie so Unsinn gelabert hat, was wahrscheinlich das Gruseligste war, halt weil Mensch. Aber das macht auch Spaß, wenn ihr so ein bisschen so Slowburn-Horror mögt, wo es einfach, wo man so eine gruselige Atmosphäre hat, wo die gehen auch öfter in so alte Häuser, verfallene Häuser, so Messi-Häuser auch. Und das ist, das finde ich, das macht Spaß.
Was auch Spaß macht, ist Diary of Frederick Aschenbrenner. Kommen wir dazu.
wie ich über alles reden wollte, außer mein Buch. ja, also The Diary of Frederick Aschenbrenner ist quasi die Kulmination all dessen, über das wir jetzt hier gesprochen haben. Also ganz viele Sachen, die wir angesprochen haben, kommen in dem Buch vor, das ich geschrieben habe. Es geht um einen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, der geflohen ist aus Deutschland und hat Zuflucht gesucht in den USA und will da Autor werden. Und er stößt auf eine, ja, er stößt nicht direkt auf ein Buch, aber er stößt auf ein Geheimnis, das ihn immer so ein bisschen weiter in den Wahnsinn treibt. Und das Buch ist als Tagebuch geschrieben, also es ist sehr, man ist sehr nah an der Figur dran. Und die großen, ich sag mal so, die großen Setpieces sind drei Albträume. Und da gibt's auch die, wie heißen sie denn? Die Schwellköpfe habe ich sie genannt, die auch inspiriert sind von Junji Ito, von der lange Traum mit dem Typ, dem der Kopf so anschwillt, weil er glaubt, im Traum mehrere Jahre zuzubringen und so. Da steckt viel Inspiration von Lovecraft drin, von Junji Ito, von so Sachen wie verfolgt werden, von Sachen, die komisch sind, obwohl sie gar nicht so richtig komisch sind. All das, über was wir bisher in dieser Folge gesprochen haben, findet hier drin sein fulminantes Finale.
Was ich auch immer geil finde, ist, wenn so Figuren müde werden und weil sie müde werden, werden sie verrückt. Und das passiert in dem Buch auch. Mhm. Und das finde ich geil, wenn man dann der Figur anmerkt, dass es ihr schlecht geht. Und um jetzt quasi nicht nur Maxes Buch zu bewerben, obwohl es da ja auch passiert, was sehr gut umgesetzt wird. Um ein anderes Beispiel zu nennen, ist zum Beispiel der Film Memento, der jetzt kein Horror ist, aber da geht es auch um eine Figur, die sich nichts merken kann. Kurzzeitgedächtnis ist kaputt. Und der weiß auch immer nicht, was echt ist und was nicht und muss sich alles aufschreiben. Und ähnlich ist das in diesem Buch, wo die Figur sich selbst nicht mehr trauen kann. Und fand ich schon geil.
Ja, wenn du quasi deinem eigenen Verstand nicht mehr trauen kannst und du nicht mehr weißt, was eigentlich echt ist. Ich kann ja immer, also das Buch, wir haben uns bei dem, oder ich habe mir bei dem Buch in Zusammenarbeit mit Fanny, die hat es zum Beispiel gesetzt, ne, da haben wir sowas hier, die Fäulnis kommt und haben dann hier auch so, ne, so, da ist auch eine Zeichnung drin und sowas, das ist von der Julia Moser, Grüße gehen raus. Ne, wir haben es auch versucht, so ein bisschen zu reflektieren in diesem Buch, weil, und da kommt jetzt dieses, man weiß nicht, ob es echt ist, im Vorwort steht drin, dass es diesen Frederick Aschenbrenner tatsächlich gegeben hat und dass dieses Buch, also sein Tagebuch, zuerst gefunden wurde und dass das ganz neu ist, dass das gefunden wurde und dass das Buch, das er eigentlich geschrieben hat, das war ein Bestseller weltweit, aber es wurde verboten. Und warum es verboten wurde, kann man sich dann schon erschließen. Aber da steckt noch mehr dahinter. Also das ist nicht einfach nur ein Typ, den ich durch Albträume jage, da steckt im Buch noch ein bisschen mehr dahinter. Also wenn ihr auf sowas steht, wenn ihr sagt, boah, diese Tipps, die ihr jetzt in dieser Folge gegeben habt, die sind alle gut, das gefällt mir. Da ist irgendwas dabei, was mir auch taugt, wo ich auch Angst vor habe, was mein Bäuchlein murmeln lässt. Dann ist The Diary of Frederick Aschenbrenner euer Ding. Also dann ist es genau das.
Also im Optimalfall habt ihr jetzt diese Folge am Halloween-Tag in der Früh gehört. Jetzt seid ihr durch, jetzt könnt ihr frühstücken gehen. Und wenn es dann Abend ist, dann zieht ihr euch eins dieser Sachen rein. Wenn ihr diese Folge hört, wenn nicht Halloween ist, die Sachen sind immer noch genauso schrecklich, nur halt an einem anderen Tag. Ja. Fahrt euch das rein, wann immer ihr wollt. Wenn ihr Horrorempfehlungen habt, ob Buch, Film oder sonstiges, in die Kommentare damit. Wir pfeifen uns das gerne rein. Uns würde auch interessieren, wenn ihr Junji Ito mögt, was ist eure Lieblings-Junji Ito-Kurzgeschichte? Was findet ihr da am seltsamsten? Auch in die Kommentare damit.
Ansonsten oder was ist eure liebste Lovecraft-Kurzgeschichte oder sowas? Also eben alles rein in die Kommentare. Ja. Wir sind immer dankbar um Tipps, gerade was so Horror angeht, weil ich finde, guten Horror zu finden ist schwierig, weil gerade bei Filmen, Hollywood hat halt so eine Horror-Tretmühle, wo du dann einfach, einer macht was vor und die anderen machen es nach und dann hast du es schon x-mal gesehen. Mhm. Ich finde es schwer, da Sachen zu finden, die genau auf einen passen, die gruselig sind. Und Horror ist auch so ein Ding, das ist wie Humor. Ne? Nicht jeder lacht über dieselben Dinge und nicht jeder hat Angst vor denselben Dingen. Deswegen, wenn ihr da Tipps habt, wir sind dankbar um jeden einzelnen Tipp. Und ich setze mich dann mit dem Handtuch auf die Couch, weil ich will die Couch nicht dreckig machen.
Ansonsten Sterne bei Spotify und Likes da lassen, wo man es überall machen kann. Wir freuen uns. Der Horror hört nicht auf, wollte ich sagen, aber die Folge mit Daniel Kohlhaas ist ja schon draußen zum Zeitpunkt dieses Releases. Ja. Wenn ihr also die Folge vorher nicht gehört habt, dann hört sie euch gerne an, denn wir sprechen mit Daniel Kohlhaas über einen Psychothriller, wo es darum geht, dass ein Kind verschwindet und die Eltern durchleben den Horror ihres Lebens. Deswegen unbedingt auschecken diese Folge mit ihm. Wir sprechen mit ihm über sein Buch, weil was da passiert, das möchte man nicht, dass es einem selbst passiert. Und ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge. Die kommt, Maxe, wann?
Müssen wir gar nicht sagen, ist eine Sonderfolge.
Naja, trotzdem kommt sie irgendwann.
Achso, ja gut, ja, können wir auch, warte mal. Also das hier ist ja eine Sonderfolge, das ist ein Guzzi. Ja. Und die nächste Folge kommt am 12. November. Und wir wissen auch schon, was wir machen werden.
Ja. Wir besprechen gute Sachen und wir besprechen vielleicht nicht so gute Sachen. mehr verraten wir nicht. Schönes Gruseln bis dahin.
Happy Halloween.
Und alles Gute.
Frische Unterhosen.
Leute, Maxe und ich sind wieder live auf der Bühne und jetzt sind wir das erste Mal auf einer richtig großen Bühne und wir freuen uns, wenn wir euch im Publikum sehen. Wann? Am 15.11. in Nürnberg in der Meistersingerhalle bei Frankenmex, der großen Comic- und Cosplay-Messe hier in Nürnberg, wurden wir eingeladen und dürfen auf der Bühne performen. Und es wird geil.
Und das Thema wird sein, wir sprechen über Manga und Anime Hot Takes. Und wir haben ein paar richtig hotte Takes dabei, die sicherlich durchaus einige scharfe Reaktionen hervorrufen könnten. Wir bleiben natürlich trotzdem sehr objektiv und erklären auch, warum wir so denken, wie wir denken. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, ein Reizthema. Und wir sind gespannt, ob die Tomaten und die Eier fliegen bei der Franken-Max. Wenn ihr nicht dabei sein könnt, dann ist es natürlich schade, weil wir schütteln gerne Hände und unterhalten uns mit euch. Aber die Folge wird dann danach auch bei uns auf dem Kanal regulär erscheinen. Das heißt, ihr verpasst nichts. Die Folge gibt es dann am Ende trotzdem.
Jawohl. Checkt es aus. frankenmex.de. Max mit 2x, glaube ich.
Und E.
Max hat es bestimmt verlinkt in den Shownotes. Und dann sehen wir uns da. Und ansonsten hört ihr das. Hört ihr, wie die Tomaten fliegen. Später dann auf YouTube könnt ihr es dann auch sehen. Und wir hoffen auf Handshakes.
Ich hoffe auf Milchshakes.
geiles Programm übrigens. Ne? Es wird keine Milch geshakt, aber es gibt einen Schlürfwettbewerb. Also da gibt es auf jeden Fall Suppe. Ich glaube, es wird irgendwie Samurai-Kunst vorgeführt. Es gibt einen Cosplay-Contest. Es gibt einen Streetfighter-Contest und so.
Also, da sind wir gut aufgehoben.
Cool. Ja, wird super.